In our previous two sessions, we have worked through, more or less, the first 15 verses of Romans chapter 1.
In unseren vorangegangenen zwei Lehreinheiten arbeiteten wir uns durch die ersten 15 Verse von Römer 1. In diesem Abschnitt stellt Paulus sich selbst und die Christen in Rom vor und umreißt das Evangelium. Um diesen Abriss des Evangeliums zu vervollständigen, wenden wir uns nun den Versen 16 und 17 zu. Es sind sehr kraftvolle und berühmte Verse. Paulus sagt: Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin, im Evangelium, geoffenbart aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Hier fasst Paulus das Evangelium zusammen und er nennt einen guten Grund, warum weder er noch wir uns des Evangeliums schämen sollten, nämlich weil es die Kraft Gottes ist. Falls wir je dazu neigen, uns des Evangeliums zu schämen, dann nur deshalb, weil wir die Tatsache aus den Augen verloren haben, dass es die Kraft Gottes ist. Heutzutage schämt sich niemand, wenn er Kraft hat. Wie viel weniger schämen wir uns der Kraft Gottes? Es ist die Kraft Gottes nicht zur Zerstörung, sondern zum Heil, zur vollständigen Befreiung der menschlichen Persönlichkeit, Geist, Seele und Leib. Es ist die Kraft Gottes jedem Glaubenden, jedem, der glaubt. Das Schlüsselwort ist Glauben. Dann fügt Paulus hinzu, es gelte dem Juden zuerst, aber auch dem Griechen oder Nichtjuden. Historisch gesehen wurde das Evangelium zuerst den Juden verkündet und dann erst der nichtjüdischen Welt. Eine weitere Zusammenfassung ist Vers 17, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin im Evangelium geoffenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. In diesen beiden Versen finden wir das Verb Glauben bzw. das Hauptverb Glaube insgesamt viermal. Vergesst nicht, dass diese beiden Wörter im Griechischen eng miteinander verwandt sind. Glaube heißt pistis, Glauben heißt pistuo. Verb und Hauptwort sind im Griechischen also ein und dasselbe. Der Kernpunkt dieser Verse ist somit der Glaube. Das Evangelium ist die Kraft Gottes allen, die glauben. Außerdem offenbart es die Gerechtigkeit Gottes. Erinnert euch, ich sagte bereits, Gerechtigkeit sei das Schlüsselwort des Römerbriefs. Hier unterstreicht Paulus, dass Gott durch das Evangelium eine Möglichkeit offenbart hat, wie der Mensch in seinen Augen gerecht werden kann. Erneut zitiert er aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Habakuk 2,4, um zu beweisen, dass das, was er hier sagt, nicht seine eigene Erfindung ist, sondern etwas, das von den Propheten Gottes viele Jahrhunderte zuvor festgelegt und vorausgesagt worden war. Der wichtigste Segen des Evangeliums besteht somit darin, dass es uns Gerechtigkeit eröffnet, eine Gerechtigkeit, die Gott akzeptiert. Und wir werden im Weiteren noch sehen, dass uns alle anderen Segnungen Gottes nur auf der Grundlage der Gerechtigkeit zuteil werden. In Römer Kapitel 5 werden wir noch sehen, dass Paulus von der Gabe der Gerechtigkeit spricht. In Kapitel 6 spricht er von der Gnadengabe des ewigen Lebens. Die Reihenfolge ist unumkehrbar. Wir würden uns nicht für den Empfang der Gabe des ewigen Lebens qualifizieren, wenn Gott uns nicht für gerecht erachtet hätte. Ein gerechter Gott kann seine Gaben keinen ungerechten Menschen geben. Das erste Problem bestand demnach darin, diese Frage der Gerechtigkeit zu lösen. Erinnert euch an die Frage Hiobs, die ich schon erwähnte: Wie kann ein sterblicher Mensch vor Gott gerecht sein? Die Antwort lautet, indem er das Evangelium glaubt. Wenn wir das Wort Glaube verwenden, müssen wir uns vor einem Missverständnis hüten, das im Lauf der Jahrhunderte innerhalb des Leibes Christi aufgekommen ist. Sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen beschreibt das Wort für Glaube in erster Linie den Charakter eines Menschen und erst dann das, was man glaubt. Wenn man nun das Evangelium auf einen theologischen Lehr- oder Glaubenssatz reduziert, nimmt man ihm damit seine Wahrheit. Das Wort Glaube bedeutet zunächst einmal Treue oder Hingabe. Das Evangelium ist demnach nur für jene die Kraft Gottes, die aus ihrer Hingabe gegenüber Gott heraus glauben, was er sagt. Wenn man diese Hingabe weglässt, bleibt lediglich ein ausgetrockneter, theologischer Glaube übrig, der nicht die Resultate hervorbringt, die Gott verheißen hat. Ohne persönliche Hingabe an Gott durch Jesus Christus kann man nicht im biblischen Sinne gläubig sein. Hingabe ist Grundlage und Voraussetzung. In der zweiten Hälfte dieses Kapitels befasst sich Paulus mit der anderen Seite der Medaille. Anfangs sprach er über die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes, nun spricht er über die Offenbarung des Zornes Gottes, und beide sind im Evangelium enthalten. Denn wenn wir uns vor Augen führen, was mit Jesus am Kreuz geschah, dürfen wir nicht vergessen, dass am Kreuz der Zorn Gottes auf ihm lag. Warum? Weil er zum Sündopfer wurde. Er nahm unsere Sünde auf sich. Er nahm das Gericht über unsere Sünde auf sich. Er bezahlte die Strafe. Und als er am Kreuz zur Sünde wurde, wurde der ganze Zorn Gottes auf ihn geladen. Das musste so sein. Wenn ihr jemals meint, das Evangelium sei lediglich eine kraftlose, sentimentale Weihnachtsgeschichte, dann müsst ihr euch die andere Seite der Medaille vor Augen führen. Im Evangelium ist auch der Zorn Gottes über jegliche Sünde offenbart. Und ich sage oft zu den Leuten, wenn überhaupt jemand Gott in Bezug auf die Sünde hätte versöhnlich stimmen können, dann Jesus. Doch als er zur Sünde wurde, wurde er von Gott verleugnet. Gott drehte ihm den Rücken zu und der Zorn Gottes wurde über ihn ausgegossen. Brüder und Schwestern, ihr dürft nie meinen, ihr könntet Gott jemals dazu bringen, dass er eure Sünde duldet. Er wird sich mit ihr befassen, er wird sie euch vergeben, aber er wird sie nie tolerieren. Sehen wir uns nun an, wie hier der Zorn Gottes auf die ganze Menschheit beschrieben wird. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt des ersten Kapitels, denn viele Menschen denken, wie könnte Gott jemals harmlose, unschuldige Menschen bestrafen? Das ist nicht das Problem, das Gott hat, denn es gibt keine harmlosen, unschuldigen Menschen. Gott steht vielmehr vor dem Problem, wie er verworfenen Sündern vergeben kann. Und dieses Problem wird im Römerbrief gelöst. In den nun folgenden Versen macht Gott ohne jeden Zweifel klar, dass die ganze Menschheit sündhaft und ihm gegenüber rechenschaftspflichtig ist. Wir lesen ab Vers 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Das Problem war folgendes. Gott hatte den Menschen die Wahrheit zugänglich gemacht, aber sie zogen es vor, sie niederzuhalten, weil sie sich nicht geneigt sahen, sich mit ihr zu konfrontieren. Vers 19. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie, also die Menschen, ohne Entschuldigung seien. Beachte, dass Paulus hier sagt, Gott habe durch die Schöpfung allen Menschen überall die Wahrheit über sich selbst offenbart. Zwei besondere Aspekte der Wahrheit, nämlich Gottes ewige Kraft und seine Göttlichkeit. Ich würde sagen, mit dem Begriff seine Göttlichkeit ist gemeint, dass die Schöpfung ein Wesen offenbart, das völlig anders ist als der Mensch, viel größer als der Mensch, ein allmächtiges Wesen. Wodurch bekommt der Mensch nun diese Offenbarung? Das ist eine absolut entscheidende und zentrale Frage. Da ich von Berufs wegen Philosoph war, weiß ich diesen Aspekt unseres Textes vielleicht mehr zu schätzen als die meisten anderen Leute. Das ist eine der feinsinnigsten Argumentationen, von denen uns Paulus ja so viele vorgelegt hat. Er sagt, weil das von Gott Erkennbare oder weil das, was von Gott erkannt werden kann, ihnen oder in ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Hier werden zwei Dinge miteinander kombiniert, das Äußerliche und das Innerliche. Und die Kombination dieser beiden Dinge macht eine Offenbarung aus. Zunächst einmal ist da die Ordnung des Universums, vor allem die Himmelskörper, mit ihrer unübersehbaren Schönheit und Ordnung und Systematik. Dann ist da, und das macht den Menschen im Vergleich zu allen anderen Geschöpfen auf Erden so einzigartig, da ist etwas im Menschen, das ich als eine logisch-mathematische Fähigkeit bezeichnen möchte, die die Logik und Mathematik der Schöpfung wertzuschätzen weiß. Ich glaube nicht, dass auch Kühe über diese Fähigkeit verfügen. Ich glaube nicht, dass Löwen über diese Fähigkeit verfügen. Ich glaube nicht, dass Schlangen darüber verfügen. Ich glaube, dass es heute auf dem Angesicht der Erde nur ein einziges Geschöpf gibt, das über diese Fähigkeit verfügt, nämlich der Mensch. Der Mensch ist demnach in einzigartiger Weise rechenschaftspflichtig für das, was ihm von Wesen Gottes offenbart wird, weil etwas in ihm ist, das dies wertzuschätzen weiß. Astronomen können genau berechnen, welche Lage ein größerer Stern vor 3000 Jahren hatte. Kein anderes Wesen auf Erden ist dazu in der Lage. Wir haben die Fähigkeit zu erkennen, dass das Ganze von einer Person entworfen wurde, deren Fähigkeiten unseren Wesens ähnlich sind, aber sie dennoch bei weitem übersteigen. Ich sagte eben, dass ich Philosoph war. Ich studierte bei einem Mann, dessen Name den meisten von euch vermutlich nicht sagen wird. Man nennt ihn den Vater der linguistischen Philosophie, die in der vorigen Generation sehr in Mode war. Sein Name war Ludwig Wittgenstein. Er sagte, von einem unlogischen Universum könnten wir nicht sagen, wie es aussehen wird. Genau dasselbe sagt Paulus hier. Er sagt, allein die Tatsache, dass wir das Universum beschreiben können und dabei Kategorien und Begriffe verwenden, die Kontinuität und Systematik und einen Plan implizieren, bedeutet, dass das das Universum ist, in dem wir leben. Menschen, die nicht an Gott glauben, reden diesbezüglich immer von Naturgesetzen. Das ist im Grunde ein Widerspruch in sich, denn wir Menschen kennen kein einziges Gesetz, das nicht von einem Gesetzgeber gemacht worden wäre. Hinter jedem Gesetz, das wir haben, steht ein Gesetzgeber, der es gemacht hat. Normalerweise schließt man bei der Erklärung von Dingen immer vom Bekannten auf das Unbekannte. Doch wenn wir von einem Gesetz sprechen, das von niemand gemacht wurde, ist unser Ausgangspunkt das Unbekannte. Und das ist ein ungültiger Erklärungsansatz. Paulus sagt hier also, es gibt zwei Dinge, die zusammengenommen eine ausreichende Offenbarung über Gott liefern. Die Ordnung, der Plan und die Harmonie des Universums. Aber das allein ist noch nicht genug, denn das wäre für eine Kuh noch keine Offenbarung. Aber es ist eine Offenbarung für ein Wesen, das in sich dieselbe logische und mathematische Fähigkeit hat, die einen Bezug dazu herstellen kann. Aus diesem Grund hat der Mensch auch eine einzigartige Verantwortung. Soweit ich es verstehe, hat von allen Geschöpfen, die heute auf Erden wohnen, allein der Mensch die Fähigkeit, anhand der Schöpfung auf das Wesen Gottes zu schließen. Paulus ist hier sehr eindringlich. Wir wissen, dass es heute Millionen von Menschen gibt, die dies leugnen. Paulus bezeichnet sie ganz unverblümt als Narren. Ich persönlich glaube, dass er die Sache damit auf den Punkt bringt. Wir hören so viel über die Evolution. Aber ich möchte euch auf die Kehrseite der Evolution hinweisen, die Devolution. Viele Dinge durchlaufen keine Evolution, sondern eine Devolution. Wir werden im Rahmen unserer Lehrserie noch einige Beispiele dafür finden. Es ist unlogisch, es so darzustellen, als sei die Evolution die einzige Möglichkeit, denn im Grunde gibt es meines Erachtens in der Welt heute, vor allem innerhalb der menschlichen Rasse, mehr Beweise für eine Devolution als für eine Evolution. Nun weiter zu Vers 21. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Es ist wichtig, hier die ersten beiden Schritte des Abstiegs der Menschheit festzuhalten. Es waren keine positiven Dinge, nichts, das die Menschen getan hätten, sondern vielmehr etwas, das sie nicht taten. Vergesst nicht, etwas nicht zu tun kann genauso schuldhaft sein wie etwas zu tun. Was waren die ersten beiden Dinge, die sie nicht taten? Der Text sagt es uns, sie verherrlichten Gott nicht, sie brachten ihm keinen Dank dar. Brüder und Schwestern, ich kann euch anhand eigener Beobachtungen vieler Christen und aus eigener Erfahrung eins sagen, sobald du aufhörst, Gott zu verherrlichen und ihm zu danken, begibst du dich auf einen rutschigen Weg nach unten. Und wenn du am Anfang dieses Wegs stehst, solltest du besser Buße tun. Denn Paulus beschreibt, wie dieser Weg immer tiefer nach unten führt. Und der Endpunkt ist eine entsetzliche, eklige Grube. Gehen wir weiter zu Vers 22 und 23. Hier geht es um die Auswirkungen. Erste Auswirkung: Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Das Wort, das hier mit sich ausgeben übersetzt wird, heißt eigentlich dasselbe immer und immer wieder sagen. Sie sprachen immer und immer wieder davon, wie weise sie doch sind und wurden dabei immer mehr zu Narren. Die zweite Auswirkung: und sie haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes getauscht mit dem Gleichnis eines Bildes vom verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Die erste große Sünde ist der Bruch des ersten Gebots. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich habe in den vergangenen Jahren, vor allem im Rahmen meiner Reisen in viele Teile der Welt, wo nach wie vor an allen Ecken und Enden unverblümt Götzendienst getrieben wird, erkannt, wie schrecklich die Sünde des Götzendienstes ist. Die Abscheulichkeit des Götzendienstes lässt sich mit Worten gar nicht beschreiben. Könnt ihr auch nur ansatzweise begreifen, welche Beleidigung es für den großen, ewigen Gott ist, ihn in der Form von Menschen darzustellen? Und beachtet auch hier die stufenweise Degradierung, als erstes in der Form von Menschen, dann von Vögeln, dann von Tieren und schließlich von Reptilien. Seht ihr, es ist immer eine Abwärtsentwicklung und nie eine Aufwärtsentwicklung. Sobald du diese ersten beiden Schritte nach unten gegangen bist, gehst du immer weiter nach unten, bis du Buße tust und umkehrst. Wir befassen uns als nächstes damit, wie Gott die Menschheit für diese Dinge richtet. Paulus sagt in dieser Passage dreimal, Gott hat sie dahingegeben oder aufgegeben. Was für ein schrecklicher Satz. Ich bete, Gott, gib mich nie auf. Vielleicht zeige ich keine Wertschätzung für deinen Weg, vielleicht beschwere ich mich, aber bitte gib mich nie auf. In Hosea heißt es über den Stamm Ephraim, verbündet mit Götzenbildern ist Ephraim, lass ihn. Das ist das Schlimmste, was Gott je zu jemandem sagen kann, lass ihn. Der Grund dafür war dasselbe wie im Römerbrief, Götzendienst. Das Erste, in das Gott sie da hingab, waren Wollust und Unreinheit, Vers 24, 25. Darum hat Gott sie dahingegeben, den Begierden ihrer Herzen in Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden, sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Das ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Paulus wie ein Hebräer denkt. Denn jedes Mal, wenn ein orthodoxer Jude das Wort Gott ausspricht, fügt er hinzu, Baruch Hu, gepriesen sei er. Und hier seht ihr, dass Paulus nicht der Schöpfer schreiben konnte, ohne dazu zu sagen, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Sie verwandelten das Bild Gottes in etwas Schmutziges und Niedriges. Gott hatte sie nach seinem Bild geschaffen, doch weil sie das Bild, das Abbild Gottes entstellten und beschmutzten, sagte Gott, gut, ich lasse euch eure eigenen Leiber durch Wollust und Unreinheit beschmutzen. Das ist der erste Punkt. Das nächste, worin Gott sie dahingegeben hat, finden wir in Vers 26. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Wollust zueinander entbrannt, indem sie Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Was beschreibt Paulus hier? Mit einem Wort, Homosexualität. Das ist der nächste Schritt nach unten. Es ist interessant, dass die ersten Phasen des Gerichts den Körper des Menschen betrafen. Wir werden noch sehen, dass das letzte Gericht ihr Denken betraf. Interessanterweise sagt Paulus hier, die Frauen wären Wegbereiterinnen der Homosexualität gewesen. Was Griechenland betrifft, ist das vom historischen her korrekt. Im 9. oder 8. Jahrhundert vor Christus lebte auf der griechischen Insel Lesbos eine Dichterin namens Sappho. Sie war, wie wir es nennen würden, lesbisch. Dieses Wort kommt ja vom Namen dieser Insel her. Sie schrieb Gedichte, in denen sie diese Form von Beziehung glorifizierte. Diese Gedichte sind in gewisser Hinsicht sehr schön, aber eben zutiefst verderbt. Es ist bemerkenswert, dass manchmal herausragende Formen von Kunst dazu dienen, die gottlosesten Dinge zu glorifizieren. Wie es scheint, folgten die Männer dem Vorbild der Frauen. Das geschieht meines Erachtens sehr häufig. In gewisser Hinsicht haben Männer kein Rückgrat. Habt ihr das gewusst? Wenn die Frauen die Führungsrolle übernehmen, gibt es viele Männer, die sie gewähren lassen. Doch dabei kommt nie etwas heraus, das Gott gewollt hätte. Es heißt hier, sie empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Mit welchem aktuellen Wort könnten wir dies zusammenfassen? AIDS. Aber ich glaube nicht, dass AIDS die einzige Ausdrucksform davon ist. Es ist sicherlich die aktuellste und dramatischste, doch Paulus sagt in 1. Korinther 6,18, jeder, der Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass wir dies berücksichtigen müssen. Man kann nicht Unzucht treiben und in Unmoral leben, ohne dabei irgendwie den eigenen Körper zu schädigen. Beim Gebet für Kranke bin ich zu folgender Schlussfolgerung gekommen. Wenn wir dies als weit verbreitete Krankheitsursache außer Acht lassen, übersehen wir bei den Leuten, die von uns Gebet haben möchten, vermutlich deren Kernprobleme. Versteht mich richtig, ich sage nicht, man könne dafür keine Vergebung mehr bekommen. Aber ich sage, man muss sich dieser Sache stellen, sie sich eingestehen, beim richtigen Namen nennen und ihre Auswirkungen anerkennen. Das war das Zweite, in das Gott sie dahingegeben hat. Und nun kommen wir zum dritten Punkt, in Vers 28 folgende. Das sind grauenhafte Verse. Immer wenn ich sie lese, leide ich. Aber dennoch bin ich gezwungen, anzuerkennen, dass sie absolut richtig sind. Der Herr sagt es immer, wie es ist. Lesen wir nun ab Vers 28. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben. Vorerst nur bis hierher. Sie wollten Gott nicht mehr in ihrer Erkenntnis festhalten. Warum nicht? Das ist die Diagnose eines Problems, das in unserer Welt allgegenwärtig ist. Warum wollten sie die Erkenntnis Gottes nicht festhalten, nicht bewahren? Nun, weil sie wussten, dass sie ihm rechenschaftspflichtig wären, wenn sie es täten. Dann würden sie nämlich einen Bericht über ihr Verhalten geben müssen. Wenn ich mir den Humanismus so ansehe, ist es doch so, dass er sich leidenschaftlich gegen die Vorstellung wehrt, der Mensch unterstehe Gott und müsse ihm Rechenschaft für sein Tun geben. Als Philosoph musste ich natürlich auch die aktuellen wissenschaftlichen Theorien untersuchen, nicht auf ihren wissenschaftlichen Inhalt, sondern auf ihre allgemeinen Implikationen hin. Und ich muss eins sagen, Gott sei Dank konnte ich, obwohl ich nicht religiös war und nicht an die Bibel glaubte, die Evolutionstheorie nie glauben. Für mich ist das die aberwitzigste und unwahrscheinlichste Theorie, die sich ein Mensch je ausdenken kann. Warum glauben die Menschen sie? Weil, und das sagen sie einem ganz offen, weil die einzige Alternative die Schöpfung ist. Warum wollen sie das nicht? Sie wollen Gott keine Rechenschaft geben müssen. Das ist im Grunde ihr eigentliches Motiv. Lesen wir weiter. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben in einen verworfenen Sinn. Was gibt es Schlimmeres als einen verworfenen Sinn? Das erste und zweite, worin Gott sie dahingegeben hat, waren körperliche Probleme und körperliche Sünden. Doch nun wird ihr ganzes Denken verdreht. Sie wurden erfüllt mit aller Ungerechtigkeit. Die folgende Liste führt 21 Dinge an, die wir nicht im Detail analysieren können. Aber ihr solltet sie lesen und euch sagen, so enden Menschen, die sich weigern, Gott anzuerkennen, zu verherrlichen und ihm zu danken. Zitat, erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke. Sie sind gehässig Redende, Verleumder, Gotthasser. Brüder und Schwestern, achtet darauf, wo in dieser Liste jene erscheinen, die gehässig über andere reden. Das ist sehr wichtig, denn meiner Meinung nach ist gehässiges Reden, üble Nachrede und Klatsch die Sünde in christlichen Kreisen. Sie steht gleich neben den Mördern und Gotthassern. Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böse Dinge, den Eltern Ungehorsame, beachtet auch, wo sich dies hier einreiht, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Das Wort, das hier mit Treulose übersetzt wird, bezeichnet Menschen, mit denen man keinen Bund schließen kann. Das ist vielleicht das auffallendste Merkmal unserer Zeit. Die Menschen sind nicht mehr bereit, Bünde zu schließen. Nationen brechen Verträge, Regierungen brechen Versprechen, Männer und Frauen brechen ihr gegenseitiges Eheversprechen. Es ist das tief verwurzelte Problem unserer Gesellschaft, dass Männer und Frauen nicht bereit sind, Bünde zu schließen. Zuletzt heißt es, obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die solches Tun des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern sie haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Ich finde es höchst erstaunlich, wie Leute, die in so etwas drinstecken, einander manchmal Beifall zollen. Ich denke, sie haben das Gefühl, sie würden einsam sein, wenn nur sie allein es täten. Deshalb stehen sie hinter jedem, der genauso verworfen ist wie sie selbst. Ich möchte euch noch darauf hinweisen, dass wir in 2. Timotheus 3 eine historische Parallele vorfinden. Dort sagt Paulus, was die Menschen in den letzten Tagen sein werden und führt dann fast alle diese Dinge auf. Im Römerbrief wird die logische, im 2. Timotheus die historische Seite dieser Dinge dargestellt. Das dürfen wir nie vergessen. Diese Dinge bewahrheiten sich. Sie sind Realität. Zum Abschluss lese ich noch den einen Satz, den ich hier habe. Der Verfall ist ein unumkehrbarer Prozess. Das ist ganz entscheidend. Die Folge der Sünde ist Verfall in jedem Lebensbereich. Dieser Verfall kann in keinem Lebensbereich so einfach umgekehrt werden. Deshalb sieht Gott eine neue Schöpfung, einen Neuanfang vor. Doch wer nicht zur neuen Schöpfung wird, muss es ertragen, wie der Prozess des Verfalls in seinem Leben unaufhaltsam voranschreitet.